Dann ist der Gegengruß Alechem Shalom und dann weiß man schon, man gehört ein Stückchen zusammen. Finden Sie unter den vielen angesprochenen Hebraismen auch dort. Shalom Alechem, meine Lieben, also Happy Birthday Yeshua nenne ich das. Bitte seien Sie nicht entsetzt, wenn ich Hebraismen zuhauf benutze. Es ist mir eben so nahe, der Herr Pfarrer weiß es. Ich komme nicht jetzt durch die Hintertüre, ich habe ihn gewarnt. Jesus ist mir eine sehr, sehr nahe Gestalt und seine Worte sehr vertraut. Ja? Ich bin heute bei Ihnen, liebe Gemeinde, zu Gast, das ist klar. Und ich bedanke mich dafür und will Sie ganz bestimmt nicht ärgern, um gemeinsam mit Ihnen, wie ich hoffe, den Geburtstag des Rabbi Yeshua von Nazareth zu feiern. Jesus ist inzwischen, Yeshua oder Jesus mal so sage ich, weil es mir so vertraut oder lieb ist, ist inzwischen wohl etwas betagt geworden zu diesem Geburtstag. Ich habe die anderen Geburtstage auch alle verfolgt, schon öfter. Das ist aber für uns wichtig und lieb und teuer trotzdem. Also, Happy Birthday, Yeshua. Wir kennen alle, nehme ich an, nicht einmal eure Pfarrer oder Geistlichen, kennen nicht das genaue Datum deines Geburtstages auf Erden. Nein, kennen wir nicht. Aber vielleicht, wer weiß, ich versuche das immer abzuwägen, ist es gut so. Sonst würden einige Christen, einige Juden natürlich suchen und wühlen und einen Geschmack daran finden, was das genaue Datum eigentlich war. Es ist besser so. Dein erster Geburtstag, also sozusagen, den wir begehen, war eine ganz schwere Zeit für deine Gemeinschaft, und das muss ich so sagen, für deine Gemeinschaft, die Juden im Heiligen Land, eine schwere Zeit. Die Römer quälten sie nach Schrot und Korn, steht alles im Neuen Testament geschrieben, manchmal zwischen den Zeilen, aber es ist da. Die Römer quälten die Juden unter ihrem bösen Prokurator, ja, Judäer, der Pilatus, wir kommen noch ein bisschen auf ihn, quälten die Juden als Besatzungsmacht. Dein Vater Josef, den ich persönlich sehr liebe, wirklich, den sollte man auch zum Geburtstag gratulieren. Ich kann alle Daten liefern. Ich wurde vorhin von jemandem gefragt, woher ich die Daten habe, aus dem Neuen Testament natürlich. Im Neuen Testament, der Matthäus 1,1, stehen alle Daten, auch der Zugang zu Josef, den ich so liebe, kommt von dort, wunderbar, wie der uns vorgestellt da. Dein Vater, lieber Yeshua, dein Vater Josef, war mit deiner hochschwangeren Mutter Maria, Miriam natürlich, unterwegs von Nazareth nach Bethlehem. Ein großer, schwieriger, langer Weg, weil die bösen römischen Herrscher die jüdischen Landsleute dazu gezwungen hatten. Das war keine Aussichtstour, um Herbergen zu besichtigen, nein, es ging gar nicht um Herbergen, es war kein Platz in der Hütte sozusagen, als sie ankamen unter diesen schwierigen Umständen. Es war kein Bevölkerungsregistrierungstag, nein, sondern es war ein ganz böser Steuereintreibungstag seitens der Römer. Ganz schlimm, und ich suche dann immer Beweise, damit man mir nicht etwas nachsagt. Das kann jeder, wer will, abgesehen vom Neuen Testament, kann man es auch bei Lactantius, dem Römer, nachlesen. Lactantius, also wer das will, gibt vielleicht hier bei euch in der Bibliothek auch. Lactantius beschreibt das ganz genau, wie das eingetrieben wurde, das Kopfgeld. Und mich persönlich erinnert vieles daran, wie meine Vorfahren, meine Familie zu leiden hatten, unter dem Kopfgeld zum Beispiel, unter dem Reichsfluchtsteuer, so dass mir das alles sehr nahe ist. In der Nazizeit, da war ich noch ein kleines Kind, aber war alles mitbekommen und mir das lebhaft vorgestellt. Solche Einzelheiten übrigens, wer wo wohnt und wie viele Kinder er hatte, also Bevölkerungsregister, darin waren die Römer groß, das hatten sie schon längst. Hier ging es, und es geht quer durch das Neue Testament doch, wo dann Jesus so hilfreich sagt, geht zum See, ihr kennt es doch, ja? Und da wird ein Fisch kommen und der Fisch wird dir genug Geld ausspucken, kennen Sie doch. Ging es auch um dieselbe Steuer, nicht um die Tempelsteuer. Tempelsteuer wurde nie in Galiläa kassiert, immer nur nach Jerusalem gebracht. Und wer nicht dorthin ging, brauchte dann nicht Steuern, Tempelsteuer. Aber das war die römische Kopfsteuer, darum ging es hier. Vor lauter Aufregung, ich sage das mal ganz behutsam und vornehm, vor lauter Aufregung, möglicherweise darf ich das so sagen, gebar deine Mutter Miriam dich, lieber Jeschua, in Bethlehem bei eurer Ankunft. Das wäre auch so gewesen, wie es Geschichten gab, hier menschliche Erfahrungen damals in den 30er Jahren. Das Neue Testament erzählt uns so viel Menschliches und so Schönes, mir Vertrautes, dass die Schafhirten zum Beispiel in diesem Fall ganz liebevoll dich, das Baby Jesus, das Baby Jeschua angenommen haben, ja, und dich in einer Höhle versteckt haben. Das kann man alles nachlesen und es werden auch von Zeit zu Zeit neue Rollen, neue Schriftrollen gefunden. Dich, Baby Jesus, mit anderen solchen Babys, wo man also verstecken und schützen wollte, weil die Eltern ja verfolgt waren. Also das wird uns erzählt, dass die Hirten, die dort ihre Schafe großzogen, die Familie sehr liebevoll angenommen hat und das Baby in einer Höhle versteckt hat. Das Evangelium berichtet dann, dass deine liebe Mutter das Baby sogar noch schaffte, dich in Windeln zu wickeln. Wenn jemand von Ihnen mir widersprechen möchte, sagt's, bitte. Ja, will jemand dagegen was sagen? Jederzeit. Ich bin das gewohnt, ich arbeite mit Studenten sehr viel. Also bitte, wer gegen stimmen will, gerne. Also, das Evangelium berichtet uns sogar, ja, hat jemand was sagen wollen? Bitte? Das Evangelium berichtet uns sogar, dass deine liebe Mutter Miriam es sogar noch schaffte, dich, Baby Jesus, das warst du damals, in Windeln zu wickeln. Ein gemeinsamer Bekannter von uns allen, namens Martin Luther, ein Übersetzer. Und dem tue ich nichts Böses, nein, ich verteidige und habe wunderschöne Stellen auch in Verteidigung von diesem Luther zu bieten. Aber in manchen Stellen ist es halt ein bisschen schief gelaufen. Er musste sich eilen und mit viel Konkurrenz arbeiten. Luther schreibt natürlich, dass die Miriam besagte Windeln aus den Unterhosen Josefs angefertigt habe. Also bitte, das ist nicht mein Zitat, das ist Ton Luther. Bei dieser Gelegenheit will ich alle, wirklich alle erinnern, dass dein lieber Vater Josef zu den ganz Vornehmen im Lande gehörte, eigentlich. Und es tut mir immer leid, wenn ich eingeladen bin, wofür ich sehr dankbar bin, sehr. Aber leid tut mir, dass er in einer Ecke stehen muss, der Josef, ja. Alt und zerrumpelt, nicht wahr, Jesus, nicht wahr? Der Josef muss in einer Ecke stehen, schlecht angezogen, traurig. Das passt nicht, denn er ist ein guter Mann gewesen und ein vornehmer Mann gewesen. Ja, bitte nachher nachlesen, ich habe es mitgebracht, falls Sie wollen, Matthäus 1,1, die ganze Quelle lesen, also Namen, ein Buch voller Namen. Und da treffe ich viele alte Bekannte, so viele, die Guten und die Bösen, ja auch die vier Brüder Jesu habe ich dort getroffen, ja. Und etliche Schwestern, ist nicht gesagt, wie viele Schwestern, aber immerhin, und ihre Namen sind nicht genannt, alles nachkontrolliert. Ich mache Ihnen nichts vor. Also dieser Josef ist mir sehr lieb und sympathisch und ist ein vornehmer Mann, obwohl er in der Ecke immer stehen muss. Und er kümmert sich sehr gut und sehr schön um Maria und das Kind. Das will ich dann ausdrücklich sagen. Die Messianität, die deutliche Bezugsstelle der Messianität und der einstigen Messias-Anspruches kommt aus diesem Messias-Genealogie von der davidischen Genealogie her, Mann für Mann im Matthäus-Evangelium, ganz abgesehen von den jüdischen Quellen, die eben in Divrei Hayamim, das ist die Chronikel, ist es auch erwähnt, da haben wir es, Josef ist absolut der Träger der davidischen Dynastie und das ist, glaube ich, für Sie eigentlich recht wichtig, möchte ich sagen. Ich gehe ja oft in die Kirche und da höre ich immer gern, dass es heißt Davids Sohn, nicht wahr? Hallo? Davids Sohn. Woher kommt das Davids Sohn? Aus dieser Genealogie. Aber ich will Sie nicht ärgern und nicht enttäuschen, es bezieht sich auf Josef. Also lieber Jesus, wir wollen deinen Vater hier heute auch als die Maria sowieso, die wird ja überall auf Händen getragen. Aber ich möchte den Josef mit einbeziehen in unser Fest. Bis auf den heutigen Tag inklusive warten Christen aller Sorten und Juden auch inzwischen auch aller Sorten, gibt ja Progressive und Liberale und so weiter, auf den Maschiach. Was für ein schönes hebräisches Wort, Maschiach, gibt Lieder und Gedichte auf Hebräisch. Unser Pfarrer war doch in Jerusalem, waren Sie doch, nicht? Jerusalem, es klingt ja auch wie wundervoll, nicht? Wie Musik. Und da kann man vom Maschiach hören. Maschiach ist ein herrliches hebräisches Wort. In Griechenland natürlich, ich kann Altgriechisch, Sie ja auch alle, nehme ich an. Und da, wenn da eine Bank angestrichen, eine neue Bank, nicht ein Bankgebäude in Eschborn, sondern eine Sitzbank, wo die Gäste sitzen können, da steht dort Neo-Christos. Was heißt das? Neu gestrichen. Das ist das Wort Christos in Altgriechisch gewesen. Zunächst, ja? Wir können nächstes Mal fortsetzen, wie sich das geändert hat, von Neo-Christos zu Christus. Und Christus war nicht der Nachname, lieber Jeschua, bitte bestätige es Ihnen gelegentlich einmal, das war nicht der Nachname, sondern das war zu erwartende großartige Zeitalter der Maschiach, auf den wir Juden und Christen, wenn auch auf verschiedene Art, vorläufig auf verschiedene Art, begeistert warten. Heute am zweiten Advent, wie schön, warten wir wieder einmal auf deine Parousie, welches Wort mir ganz geläufig aus dem Mund kommt, ja, obwohl es nicht das darstellt, was in manchen eurer Bücher steht. Eigentlich bräuchte ich den lieben Herrn Pfarrer hier neben mir, nicht? Parousie heißt doch immer Wiederkehr. Stimmt? So wird es doch verkündet, oder?
Ja.
Gut. Es heißt aber nicht Parousie Wiederkehr, sondern es heißt Parousie Ankunft. Und das sagt Jesus den Leuten, als er sich in Jerusalem, in Jerusalem, als er sich von ihnen verabschiedet. Ankunft. Er hat ihnen zugesagt, er käme wieder. Wo wäre denn diese Welt, lieber Jeschua, wo wäre denn diese Welt, wenn es dich damals nicht gegeben hätte? Das denke ich oft und andere mit mir auch. Die Christen wären mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch immer Heiden. Ich will sie nicht beleidigen, aber es ist doch so, nicht? Wenn es Gott behüte, Jeschua nicht gegeben hätte, noch immer Heiden mit vielerlei Götter und Göttinnen, die im Neuen Testament und in der Bibel auch haufenweise erwähnt sind. Die Juden, deine nahen Verwandten, ja, müssten sich wahrscheinlich sehr plagen, noch unter den Schmerzen, die, muss man auch aushalten, besagte Christen oder etliche von ihnen im Laufe der Jahrhunderte ihnen, den Juden vor Ort, auch den Rhein und Main in unserer Nähe entlang bei den Kreuzzügen angetan haben. Die Adventswochen waren ja ursprünglich, was mir so beeindruckt, wirklich, ganz in deinem Sinne, Jeschua, die Adventswochen waren Tage der Buße und der Umkehr gewesen. Nicht viel Essen und dass Gänse dran glauben müssen, tut mir eigentlich ein bisschen leid, wenn ich so sehe, dass Gänse und Enten dran glauben müssen. Also gut, ich will mich nicht einmischen in ihr Feiertagsmenü, aber darüber könnte man sich auch unterhalten. Die Adventswochen waren Wochen von Buße und Umkehr. Und das ist sehr gut und sehr notwendig. Das Licht, das elektrische Licht, das ja nur so strömt, das sollen wir doch andauernd schonen und sparen. Gut, ich bin sicher, dass Jesus das versteht, diese Argumentation. Die Begriffe von Buße und Umkehr und Reue in der Adventszeit, das glaube ich, war Jesus gemeint. So wie der Yom Kippur und die Wochen davor, nicht lang davor, in der jüdischen Tradition, die Jesus geliebt hat, die auch als Buße und Umkehr mehr wie Essen angesagt sind. Immerhin haben besagte Christen viele, viele Übersetzungsfehler in deinen schönen Worten, lieber Jeschua, hineingeprojiziert. Damit will ich sie nicht kränken. Das sind ja Sachen, die man korrigieren kann. Wenn man von Sachen redet, die man nicht mehr verbessern kann, dann ist das traurig. Aber Übersetzungsfehler sind doch nicht heilig, nicht wahr? Herr Pfarrer? Sind Übersetzungsfehler heilig? Gut, also dann darf ich davon reden, nicht? Übersetzungsfehler sind nicht heilig. Und noch dazu, wenn man die entsprechenden Quellen hat und Hintergründe kennt und dieselbe Sprache ganz zu Hause spricht, wie der Yeshua gesprochen hat, dann darf man daran arbeiten und sie korrigieren. Und kommen ja ganz wundervolle Botschaften heraus, wenn man sie richtig korrigiert, serviert bekommt. Ich nehme den Text, lieber Yeshua, sehr genau und sehr liebevoll und akzeptiere sogar deine oft markigen Scheltworte. Die gibt es auch. Und ihr habt so schön gesungen und ich kenne ja die Texte. Aber es gibt auch Situationen, wo rätselhafte Stellen im Neuen Testament in den Evangelien vorkommen. Und man kann alles klären, wenn man zurückgeht auf das Alte Testament. Ich habe jetzt eine Sache geklärt und geschrieben. Warum kommen so oft zum Beispiel Schweine in der Predigt des Yeshua vor? Zum Beispiel, wenn er sagt zu einem Bauern, werf deine Perlen nicht vor die Schweine. Interessante Frage. Kennt ihr hier in eurem Gebiet, außer den großen Bankers und so, Bauern, die so viel Geld haben, dass sie ihr Geld von der Landwirtschaft in Perlen anlegen? So gehe ich an die Sache heran. Und dann finde ich, dass das nicht sein kann, dass es Bauern gab, die ihre Perlen vor die Schweine geworfen haben. Und solche Sachen muss man korrigieren. Nicht wahr, Yeshua? Besonders schön finde ich natürlich, das ist sozusagen ein Motto, das ich mir angenommen habe, dein Wort, lieber Yeshua. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als ein Jota von der Tora. Habt ihr das auch gern?
Ja.
Das war blass. Sie vertreten die Gemeinde. Als ein Jota von der Tora. Jota ist der kleinste Buchstabe. Ist nachzulesen, vielleicht kann man da nachhelfen. Es ist ein wundervolles Wort, dass Jesus da sagt, danke, Yeshua. Da haben wir heute in diesem Sinne viele Sorgen bei Nachfragenden, die gar keine Nachfragenden, sondern Besserwisser sind, Yeshua, bei Juden wie bei Christen. Wann kommen wir nun endlich zusammen und in Erwartung des Maschiach klären alle diese Fragen und du bringst uns, was du versprochen hast? Christen und Juden warten wirklich sehnsüchtig und gerecht, und nicht alle, aber viele, die meisten, wann du endlich so weit bist. Und mit großer Freude wirst du von vielerlei Sorten erwartet. Besonders Frauen will ich auch, weil ich so viele Chaverot hier sehe, Shalom Chaverot, viele Frauen lerne ich bei dir im Evangelium kennen. Und das ist doch wundervoll, ganz wundervoll. Ich komme jetzt nicht auf die Frage, die ich immer gefragt werde bei Fernsehen und dergleichen, wegen der Ehe oder nicht, das ist nicht wichtig, ist nicht unser Thema. Aber mir gefällt zum Beispiel, zwei Stellen will ich nur nennen, Lukas Kapitel 8, wo steht, die pharisäischen Frauen von Jerusalem unterstützten Jeschua auf der Flucht mit ihrer Habe. Da steckt so viel Erfahrung und Weisheit drin. Er war von den Römern verfolgt, auf der Not, und das kann ich Ihnen beweisen mit Lukas 13,31. Da steht, dass die Pharisäer ihn warnten vor den Verfolgungen, ja? Und Jesus selbst sagt, der Fuchs, Sie kennen das ja alles besser als ich, der Fuchs hat wo zu seinen Kopf hinzulegen, der Menschensohn, Ben Adam, auch ein Hebräismus, der Ben Adam hat keine feste Bleibe. Also ein großes Wohl auf meine Vorfahrinnen, die Frauen von Jerusalem, die von ihrer Habe. Jetzt werden Sie vielleicht einige von Ihnen fragen, woher haben die Weiber denn Habe gehabt auf einmal? Ist doch alles unterdrückt gewesen und erst seit den eisernen Kanzler in Deutschland haben die Frauen eigene Bankkonten und so. Aber diese Frauen hatten schon, und man kann das leise beweisen, wer will, nämlich durch die Ausgrabungen in der Wüste Jehuda. Der Pfarrer war doch in Israel, nicht wahr? Schon mal gehört von den Ausgrabungen in Midbar Jehuda. Und da fand man natürlich Namen von Frauen und Besitz und Urkunden. Und das haben diese Frauen gegeben, um weiterzuhelfen. Yeshua würde es gerne euch bestätigen, wenn ihr es nicht glaubt. Und Yeshua und seine Leute, ja, die waren auf der Flucht vor den Römern. Und das spiegelt sich manchmal deutlich, manchmal weniger deutlich in den Evangelien dar. Und ich fühle mit dir, Jeschua, ich verstehe es doch, denn uns ging es ja ähnlich. Dieses Jahr, also Kalenderjahr meine ich jetzt, fallen die Adventswochen zu meiner großen Freude auf den schönen Monat Kislev, der hebräische Kalender, nicht für die offiziellen Sachen, das heißt, das Judentum nimmt Dina, dem Alruta Dina, Gesetz des Landes ist Gesetz. Aber in religiösen Fragen gibt es einen eigenen Kalender, wo die Festtage so gefeiert und präsentiert werden wie Anno dazumal, nach den Ernte- und sonstigen Bedingungen des Heiligen Landes. Also dieses Jahr, das ist nicht immer so, fällt Chanukka und Weihnachten wunderbar zusammen. Und das, ich hoffe, Sie kommen wieder. Lassen wir sie in Ruhe. Das Chanukka-Fest findet jetzt statt und ist genau wie das Weihnachtsfest ein Lichterfest. Ja? Ein Grund zur großen Freude, das Chanukka-Fest, wissen Sie ja. Ich glaube, in Frankfurt wird auch wieder gefeiert an der Hauptwache oder irgendwo, an der Oper. Ja? Die Chassidim feiern dort das Chanukka-Fest voller Licht und Dankbarkeit und Freude. Über das schöne Chanukka-Wunder hat bestimmt Jesus auch nachgedacht. Und das kann ich Ihnen ganz legitim beweisen. Er war in Jerusalem wieder einmal zu Chanukka. Und vorhin hat eine Frau doch wissen wollen, woher ich all die Zitate habe aus dem Neuen Testament. Es ist ein wunderschönes Zitat da, dass der Jesus zu Chanukka in Jerusalem war. Wieso entstand das Chanukka-Fest? Wollen Sie doch sicher wissen. Es begab sich so circa 100 Jahre vor der Geburt Jesu im Heiligen Land. Eine griechische Militärmacht, stark, groß, überfiel das damals noch schwache Judentum nach all den Diaspora-Jahrhunderten noch schwach mit großer Gewalt. Die Juden wehrten sich, so gut sie konnten, und überlebten. Das war das Wichtige, der große Segen. Gott sei Dank, circa 100 Jahre später, nach diesem Krieg, entwickelte sich ein biblisches Judentum, das Sie vielleicht alle kennen als Maccabäer, Judah Maccabi, die geht ja auch in die Musik, eure schönen Musiker hier, die ich gratuliere, Judas Maccabäus, das kommt alles aus dieser Zeit, kommt alles von daher. Dank dieser Ereignisse kam Jesus als Jude in Israel, in Bethlehem zur Welt, weil es wieder, trotz des schrecklichen Krieges, wieder mal ein Krieg, eben wieder Judentum gab und das Baby Jeschua wurde dort geboren. Seit damals feiern Juden in aller Welt das Chanukka-Fest in Erinnerung an die Wunder und Gottes Gnade des damaligen Überlebens des Zeitens des einen Gottes und es geht sie an. Es ist schön, dass wir gemeinsam denken an Advent und Chanukka, finden Sie nicht? Ohne Israels Tapferkeit damals hätte es auch höchstwahrscheinlich keine Möglichkeit der Existenz für das neu sich entwickelnde Christentum gegeben. So sieht die Sache aus. Sehr gerne empfehle ich, und es wäre eine wundervolle Lesung, vor die Dame, die vorhin gefragt hat, woher ich es weiß, aus dem Neuen Testament. Um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt. Wo ist die Dame, die wissen wollte, woher ich das alles nehme? Das habe ich sie, glaube ich, alle zitiert, alle Stellen. Jetzt, aber die Stelle ist besonders schön. Um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt. Das ist Chanukka, das heißt auf Hebräisch Chanukka. Es war aber Winter. Ja, wie schön, ist die Stelle nicht schön? Und in Jerusalem ist der Winter manchmal recht stark. Ich habe Bilder, wo ich im Schnee fahre in Jerusalem als Kind. Also es war Winter und Jeschua ging im Tempel in den Hallen Salomos auf und ab. Da haben wir's. Zu Chanukka ist er bei dem schlechten Wetter, Winter, von Bethlehem hinaufgepilgert. Wiederum, es gibt 4 Zugänge, kann ich Ihnen auch Pläne machen, von Galiläa oder vom Negev oder vom Osten oder vom Meer nach Jerusalem. Und das ist er ging über den Bergrücken, ist hinaufgepilgert zu Chanukka im Winter. Zu den Sommerfesten, Pessach, Pentekost, Erntedank, das war das Klimaleichte, da waren alle in Jerusalem, die Stadt war voll, kann man auch im Neuen Testament nachlesen natürlich. Zusammenfassend, lieber Jeschua, will ich erwähnen, dass wir auf keinen Fall dieses Gemeinsame vergessen sollten, ja, dass dein lieber Vater und alle anderen Familien diese Festtage mit ihren Nachbarn und mit ihrer Tradition begangen haben, Jahr für Jahr und Platz für Platz. Und ich nehme an, ich darf das sagen, ihr singt doch heute, wir könnten es ja, ich habe es vorhin erwartet, dass ihr, aber vielleicht kommt es noch, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Singen Sie das? Ja? Na? Ja, oh, nicht vorbereitet, nicht vorab gestimmt, nur mit dem Pfarrer ein bisschen, ja. Aber ich will euch mitteilen, dass ab und zu neue Rollen von jenen Tagen, von den Jüngern und von den Juden und von der Gemeinde Jesu, ja, und von seinem Umfeld gefunden werden. Und es sind wieder Rollen, neue Rollen gefunden worden. Ich war bei der Dechiffrierung dabei in Qumran und andere auch, nicht jüdisch, also was wir jüdisch verstehen, sondern neutestamentliche Rollen sind auch gefunden worden, ist alles geprüft und aufgenommen worden. Und jetzt, ich will mal hören, ob ihr auch den neuen Text singt, nämlich Ehre sei Gott in der Höhe, da hat sich Gott sei Dank nichts geändert, Friede auf Erden und den Menschen seiner Gnade ein Wohlgefallen. Kennen Sie diesen korrigierten Text aus den neu gefundenen Rollen? Kennt niemand hier? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ja, beides gibt es. Beides gibt es. Gnade und Wohlgefallen ist ein bisschen schwerfällig. Seiner Gnade, da weiß man, woran man ist. Nicht? Um was man. Also ich hoffe, ihr glaubt mir. Ihr wisst, dass es neu gefundene Rollen gibt. Und singt ihr diese Fassung oder jene Fassung? Jeder seine. Ne? Ah. Gar nichts steht da. Also wird es nicht gesungen. Also so ist die Sache. Lieber Jeschua, wie schön es ist, über dich und unsere gemeinsamen Probleme zu reden. Nach deiner mir sehr gefallenen Geburtstagsfeier mit der Gemeinde hier, denke ich, und wurde mir so leise angedeutet, gehen wir gemeinsam Fisch essen. Und das habe ich mit ganz besonderer Freude angenommen, weil ich weiß, dass ihr immer Fisch gegessen habt. Jawohl. Und wenn du am Tiberiassee gepredigt hast, dann haben die Frauen, das kann ich auch im Neuen Testament der Dame das Zitat liefern, da haben die Frauen Fisch gekocht, natürlich, in Tiberias am See. Und das Rezept, liebe Freundin, steht sogar, lieber Jeschua, nicht wahr? Du lachst. Das Rezept steht da, Petrus Fisch mit Honigseim, steht im Neuen Testament. Will jemand widersprechen? Ich bin das gewohnt. Bitte. Bitte, ich gebe Ihnen ein paar Minuten. Petrus Fisch mit Honigseim, und das habe ich natürlich geprüft, was die Frauen von Tveria, das heißt Tiberius, der Kaiser Tiberius, gegessen haben. Und Jeschua, ich glaube, du wirst mir bestätigen, natürlich haben sie nicht Honigseim, denn Fisch, liebe Frauen, also ich finde Fisch, Karpfen verwandten Fisch mit Honig ist nicht so gut, finde ich. Also es ist mit Kompott, nach den jüdischen Quellen, mit Kompott aus Datteln, weil aus den sieben Früchten, Sie wissen, Chita, Sora, Gefen, Tena, Rimon, Seit, Schemen und Wasch, das sind die sieben autochton, fast autochton, voller Segen, wenn man nicht mit dem Feuer kommt und Gewalt im Heiligen Land wachsenden Früchte. Und dazu gehört prinzipiell die Dattel. Ja, und da ja auch das Volk, das Ägypten auszog, Jeschua lächelt uns zu, von der Dattel gelebt hat. Die Dattel ist ein sehr nahrhaftes Essen und man kann sie frisch essen vom Baum und man kann sie trocknen und auch ein Jahr lang. Und das ist das Wichtige. Auch auf der Flucht war sie gut, sodass ich nachgeprüft habe, ja, man kann essen Dattelkompott und Moschefisch. Und der Fisch Jeschua, der Fisch hieß Moschefisch. Also nach dem Auszug aus Ägypten von Anno dazumal, auch eine Erzählung wert. Und dieser Moschefisch wurde später umbenannt und heißt heute Petrusfisch. Petrus ist natürlich gräzisiert, wie so vieles. Ich habe nichts gegen Griechenland, Gott behüte. Gräzisiert heißt griechisch gemacht, Petrus heißt Fels und der Ursprung ist Moschefisch. Und das Rezept ist also gegeben, wie sie das gekocht haben und dass sie das gegessen haben. Fisch essen, natürlich. Ich habe jüngst einen Vortrag geschrieben, was bedeutet uns koscher heute? Ist auch eine Frage. Bedeutet. Und Quellen sind hier vorhanden im Evangelium. Du lächelst, Jeschua. Dann dazu servierten die Frauen Dattelkompott, da Honigseim bestimmt nicht in einen Artverwandten des Karpfens gemundet hätte. Dattelbäume gedeihen bis auf den heutigen Tag an den Ufern des Tiberiassees. Kinneret heißt es. Und Kinneret ist ein ganz zauberhafter See. Und wenn man nachts dort ist an dem See, Kinneret kommt von dem Wort Kinor auf Hebräisch, dann merken Sie schon, dann kommen die alten Gesänge wieder hoch. Wer Geduld hat, Jeschua, du lachst. Ja, aber man muss nachts dort bleiben, bei einer schönen Mondnacht am Tiberiassee. Waren Sie dort, Herr Pfarrer?
Natürlich.
Also, Sie dürfen mich korrigieren, natürlich. Lieber Jeschua, ich will diese Gemeinde nicht zu sehr strapazieren. Und die noch ein wichtiges Zitat, nur wenn Sie gestatten, nur noch ein mir sehr wichtiges Zitat aus dem Johannesevangelium. Ich habe heute schon alle Evangelien zitiert. Johannes will ich aber auch, Johanan. Johanan heißt der von Gott gestiftete. Seine Mutter hatte doch Schwierigkeiten, die Elisabeth zu gebären und schwanger zu werden. Auch das Haus wird ja gezeigt in Israel. Also Johanan, der Johanan, der Evangelist, es gibt ja mehrere Johanan. Im Kapitel 10 und Kapitel 18 kann man viel nachlesen. Gnädige Frau, die die Stellen sucht, lohnt sich nachzulesen. Was sich da begab nach dem Pessachfest von Jesus. Jeschua, ich erzähle immer wieder die Geschichte, wie du oben warst in einem Dorf über Jerusalem und du sagst deinen Jüngern, geht hinunter, das sind 800 Meter, Jerusalem liegt 800 Meter hoch, geht hinunter und ein Mann wird euch entgegenkommen und er trägt einen Krug auf den Kopf und der Mann wird euch das Haus zeigen, wo im ersten Stock desselben ein Tisch vorbereitet ist und da bereitet mir das Pessachfest vor. Es gelüstet mich, das Pessach mit euch zu feiern. Jeschua, ist das richtig? Die liebe Gemeinde, richtig zitiert?
Ja.
Und natürlich wäre das, ich mache gelegentlich auch Bibelrätsel. Das ist ein Rätsel. Was bedeutet denn das Ganze? Ich kann es Ihnen nachher verraten, wenn ich soll. Oder wir machen eine Extratagung. Ein wunderbares Rätsel. Der Mann hätte ja auch, Trachtenhosen anziehen können. Hätte man ihn auch erkannt in Jerusalem. Und das Haus existiert natürlich bis heute. Jeder von Ihnen, der wollte, konnte schon dort gewesen sein, wo das Pessachfest, das Cenaculum, so entfremdet, das Pessachfest, Jesus unbedingt feiern wollte. Ja, da unbedingt, dass dieses Zitat, lieber Jeschua, zitiere ich und lese ich immer wieder. Nach deinem letzten Pessachfest, nach diesem Fest, also im Cenaculum, ganz wie wir es heute noch feiern, nach diesem leider letzten Fest in deinem Leben, auf Erden, lieber Jeschua, dass du in Jerusalem mit deinen jüdischen Jüngern gefeiert hast. Leider, das sage ich so leise, Jeschua, die Frauen sind auf den Bildern nie drauf und das ist nicht in Ordnung, denn die feiern fest mit, die jüdischen Frauen, das Pessachfest. Ja, ja, da kann man auch eine Viertelstunde drüber reden. Nach diesem Pessachfest gingst du mit den Jüngern, nachdem sie satt waren, und es ist, Juden sind keine Trinker, wirklich nicht, aber die Mitzwa, die Freude, der Dank wird dann wieder mit 4 Schluck Wein ausgedrückt, gingt ihr zusammen fort von dem Cenaculum im ersten Stock, Geheimnis, und ihr gingt in die Nähe, in den Garten Gethsemane, das ist ein Kelter, ein riesiger Weinberg, heute noch mit Kelte, und das hat alles seine Bedeutung, denn sie hätten, wenn nicht Jesus irgendetwas ganz Bestimmtes, was gleich kommt, getan hätte, nach Qumran oder woanders hin in der Nähe fliehen können, leicht. Dort, Jeschua, lauerten auf dich, und ich will es verkünden hier in den nördlichen Breiten, 800 hochbewaffnete römische Soldaten in der Pessachnacht. Steht im Johannesevangelium. Ich mache euch nichts vor. Und das heißt im Original, im griechischen Original, eine Kohorte. Unter dem Kommando eines Kiliarchos. Alles Originalton, ja? Stimmt's, Jeschua? Woher weiß ich das, dass es römische Soldaten waren, werden Sie jetzt, mancher von euch wird sagen, woher weiß sie das? Ich weiß es, weil geschildert wird in derselben Erzählung im Johannesevangelium, dass sie riesige, schwere Speere trugen, ein jeder einer. Und nun ist alles klar, solche Ausrüstung war damals den Juden des Heiligen Landes absolut, wie heißt das schreckliche Wort hier, todessträflich verboten, zu kaufen, zu besitzen und gar anzuwenden. Also es war keine Rede von Tempelangestellten und keine Rede von Stöcke. Johannes sagt uns, dass es Speere waren, 800 eine Kohorte. In der Tat entstand im Garten Gethsemane ein Gemetzel, Jeschua, was erzählt wird im Text. Und nach Beruhigung deiner Leute, es ging drunter und drüber, gingst du zum Kiliarchos, zu dem 1000-Kommandanten. Ja? Er hatte zwar nur 800, aber er hatte Befugnis bis zu 1000 Kommandanten und sagt es zu ihm, Jeschua, niemand nimmt mir mein Leben. Wörtlich. Ich gebe es freiwillig dahin. Lass diese da gehen. Ist das nicht wundervoll, dass uns das erhalten geblieben ist? Gnädige Frau, nachlesen Sie Fragende. Liebe Gemeinde, mit diesen ernsten Worten, die mich sehr berühren, wirklich, die von Jesus direkt, Jeschua, ich mache es kund, überliefert werden. Johannes Evangelium, unbedingt über seine freiwillige Hingabe wollen wir dieses bescheidene religiöse Geburtstagsfest, Jeschua, abschließen, vorläufig abschließen. Wir wissen doch, dass das Christentum die einzige Weltreligion ist, deren Heiland Jude war und geblieben ist. Ist es nicht hoch an der Zeit, auch aufzustoßen, also nicht aufstoßen körperlich, anzustoßen würde ich besser sagen, und Halleluja miteinander zu singen und nicht mehr gegeneinander, was Gott verhüten möge, dass das noch weitere Jahrtausende weitergeht. Nach der Kabbalah-Tradition der jüdischen Mystiker, Mekubalim heißen sie, wird übrigens das kommende messianische Festessen bei Ankunft des Gesalbten, wenn es soweit ist, in Gottes Namen, der einst natürlich ein Fischessen, habe ich ja jetzt erklärt, warum, ein Fischessen sein. Was es dazu gibt, ist ja nicht so wichtig. Fischessen auf jeden Fall. Eine biblische Segenssymbolik. Auf die Kenner, Freunde und Freundinnen, wie wir sie ja sind, das darf ich doch wohl sagen, gell? Nicht verzichten sollten und wollen, was mich betrifft, darf dieses Zusammensein abschließen. Voller Zuneigung wünschen sich so gute Freunde und Kenner des Textes und ja, Angezogene von diesem Jeschua, erstens zahlreich zu werden im Laufe der Jahrhunderte, nicht von heute auf morgen, zahlreich zu werden wie die Sterne am Firmament. Zweitens, es nützlich und bequem zu bekommen endlich und nicht kriegerisch und neidisch und missgünstig, wie an einem gepflegten Strand am Mittelmeer oder am Tiberiassee. Und drittens, fröhlich sein zu dürfen und Grund haben dazu, wie die Fülle der Fische in diesem wunderbaren Fitnesssee oder Wellbeing-Meer es sind. Shalom Aleichem.